am ersten Advent aus dem Matthäusevangelium die bekannte Stelle lesen in Matthäus 21. Es handelt sich um den Einzug Jesu in Jerusalem, Advent, das heißt Ankunft. Und da ist oft dieser Text vom Matthäus Kapitel 21 ein Text, über den gepredigt wird am ersten Advent. Ich will das heute auch tun. Und zwar die Verse 1 bis 9. Matthäus 21, 1 bis 9. Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethphage kamen an den Ölberg, da sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das euch gegenüber liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn jemand etwas zu euch sagt, so sollt ihr sprechen: Der Herr braucht sie, und sogleich wird er sie senden. Dies aber ist geschehen, damit erfüllt wird, was durch den Propheten geredet ist, der spricht: Sag der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und auf einer Eselin reitend, und zwar auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Als aber die Jünger hingegangen waren und getan hatten, wie Jesus ihnen aufgetragen, brachten sie die Eselin und das Fohlen und legten ihre Kleider auf sie, und er setzte sich darauf. Und eine sehr große Volksmenge breitete ihre Kleider aus auf den Weg, andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Volksmengen aber, die vor ihm hergingen und nachfolgten, riefen und sprachen: Hosanna dem Sohn Davids, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Und als er, noch 10 und 11. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach: Wer ist dieser? Die Volksmengen aber sagten: Dieser ist Jesus, der Prophet, der von Nazareth in Galiläa. Ihr Lieben, diese Geschichte kennen wir alle. Ich möchte einen Schwerpunkt legen bei dem, was ich heute darüber sagen möchte, auf Folgendes. Die Tatsache, dass Jesus in Jerusalem eingezogen ist, ist Teil eines großen göttlichen Plans. Wobei ich die Betonung auf Plan lege. Das, was hier passiert, das ist nicht zufällig. Das, was hier passiert, das ist nicht dasselbe, wie wenn Jesus in Jericho eingezogen wäre oder in Kapernaum oder in irgendeine andere Stadt, sondern das entspricht einem ganz bewussten göttlichen Plan. Das hat mit einer Berufung zu tun, das hat mit einer Bestimmung zu tun, das hat mit Erwählung zu tun. Und das ist so der Hintergrund, auf dem auch ich diese Geschichte jetzt sehen möchte, auch in Bezug auf unser eigenes Leben. Es geht darum, dass der Plan Gottes in dieser Welt erfüllt wird. Und dafür gibt es eine ganze Reihe von Berichten in der Bibel, die uns etwas von dem zeigen, wie Gott nach einem Plan arbeitet, so wie er auch in unserem Leben nach einem Plan arbeitet. Das ist etwas, was sich auf unser Leben sofort auch übertragen lässt in diesem Sinne. Und hier geht es um eine Bestimmung, um eine Berufung, um einen Plan, der zusammenhängt auf der einen Seite mit der Stadt Jerusalem und auf der anderen Seite zusammenhängend damit mit Jesus. Und wenn Jesus hier in Jerusalem einzieht, dann ist das ein Teil von Erfüllung eines Planes mit Jerusalem und mit der Bestimmung Jesu. Und das ist sehr interessant, dass man das auch zusammen sozusagen in dieser Weise sieht. Beides sozusagen ist angekündigt. Wenn wir die erste Leidensankündigung Jesu viel früher, wo er noch in Galiläa war, durchlesen, dann heißt es, wo Jesus zu den Jüngern sagte: Ich muss nach Jerusalem ziehen. Ich muss und Jerusalem. Dieses göttliche Muss hat eine ganz gewaltige Bedeutung. Ich muss nach Jerusalem ziehen. Es heißt nicht, ich muss nach Kapernaum oder irgendeine andere Stadt, sondern nach Jerusalem. Warum? Jerusalem ist eine Stadt mit Bestimmung. Jerusalem ist eine erwählte Stadt. Jerusalem ist die Stadt, die von Gott gesetzt wurde, gesetzt war, dazu, dass in dieser Stadt die Herrlichkeit Gottes wohnen sollte, und zwar in der Weise, dass die gesamte Heilsgeschichte Gottes mit dieser einen Stadt in Verbindung stehen sollte. Gott hat erwählt diese Stadt, um in dieser Stadt die wesentlichen Ereignisse des Heils in dieser Stadt zu vollführen. Es ist eine Stadt mit Bestimmung, eine erwählte Stadt, das ist nicht zufällig. Deswegen ist der Einzug nach Jerusalem auch etwas ganz anderes wie der Einzug in irgendeine andere Stadt. Städte und Dörfer haben Berufungen, nicht nur Jerusalem, aber unterschiedlich, in einer gewissen Weise. Hier geht es nun um Jerusalem, wo sozusagen deutlich wird, Gott entfaltet auch in dem, was jetzt sichtbar wird, als Jesus da in Jerusalem einzieht, einen Plan. Und dieser Plan, der ist ein Stück weit, sozusagen rückt ein Stück weit vorwärts, als Jesus mit seinen Füßen den Boden von Jerusalem betritt. Deswegen ist es ein ganz markanter Einschnitt in den Evangelien. Er betritt nun den Boden von Jerusalem und etwas kommt hier zu einer Erfüllung, was schon längstens vorher angekündigt ist. Ihr Lieben, all die Dinge, die für Jesus ganz wichtig sind, alles, was mit seinem Plan, mit seiner Bestimmung, mit seiner Berufung zusammenhängt, vieles von dem ist schon vorher angedeutet, schon vorher angekündigt. Um es deutlich zu machen, dass da ein Plan ist, hätte er es nicht vorher angekündigt, wüssten wir nicht, dass das alles ein Plan ist, sondern wir würden vielleicht denken, das ist zufällig. Nein, es entspricht einem Plan. Diese Stadt Jerusalem, die hat eine gewaltige Bedeutung. Es beginnt schon mit Melchisedek bei Abraham, der König von Salem, von Jerusalem eigentlich. Da steckt das Wort Shalom dahinter. Hier wird schon deutlich, der König von Salem ist ein Vorreiter, König und Priester zugleich, von dem es heißt, dass es keinen Anfang gibt von ihm, man weiß nicht, woher er kommt und so weiter und so fort. Wie ein Bild für den Sohn Gottes. Und er ist der König und Priester, der in Jerusalem ist, ein Vorbild für Jesus in Jerusalem und dem, was dort geschehen wird. Nun, die ganze Geschichte des David ist verbunden mit Jerusalem. Dort in Jerusalem bekommt David seine Königsverheißung, seine Messiasverheißung, dass der Messias, der kommen wird, auf dem Thron Davids in Jerusalem sein wird. Die Messiasverheißungen sind mit diesem Jerusalem verbunden. Und die ganzen Prophezeiungen, die auf das Kommen des Messias hindeuten, dass der Messias einziehen wird in Jerusalem. Das ganze Heilsgeschehen, das mit Jesus dann am Kreuz von Golgatha, die Auferstehung Jesu, die Himmelfahrt, Jerusalem, das war alles in Jerusalem. Die Wiederkunft Jesu, wenn er zurückkommen wird und seine beiden Beine werden auf dem Ölberg stehen und er wird in Jerusalem einziehen, ist wieder Jerusalem. Das tausendjährige Reich, wo Jesus regieren wird auf dieser Erde als Messias, er regiert in Jerusalem auf dem Königsthron des König David. Wenn es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird, dann gibt es wieder ein neues Jerusalem. Also dieses Wort Jerusalem und diese Stadt Jerusalem ist ein Ort, der erwählt ist, wo die ganze Heilsgeschichte bis in die Vollendung hinein, in die Ewigkeiten hinein, eine Bedeutung hat. Und deswegen, ihr Lieben, Jesus konnte an keinem anderen Ort sterben, konnte in keinem anderen Ort sein Opfer bringen. Ich muss nach Jerusalem gehen, denn das ist der erwählte Ort. Und das zweite ist eben Jesus. Er ist über seinem ganzen Leben ist sozusagen eine Bestimmung, eine Berufung, die sich sozusagen durch sein ganzes Leben von der Geburt her und schon vorher durchzieht auf einen gewissen Zielpunkt und Höhepunkt hin. Seine Berufung hier auf Erden ist in Jerusalem zur Erfüllung gekommen. Seine Berufung und auch die Berufung Jerusalems ist in Jesus zur Erfüllung gekommen. Was? Warum ich das so betone, ist einfach, weil ich aufgrund dieser Geschichte, die so einfach hier klingt, etwas deutlich wird von der Größe und der unglaublichen Bedeutung dessen, was es heißt, unter Berufung leben, unter Erwählung leben. Unser Leben hat Erwählung, unsere Orte sind auch erwählt. Und da liegt ein großer Schwerpunkt, wo wir sozusagen auch unser Augenmerk darauf richten sollten. Und wenn wir nun diese Erwählung Jesu hernehmen und dieses Einziehen in Jerusalem ist ein Teil Erfüllung einer Berufung in seinem Leben, das ist ganz wichtig zu sehen, dann müssen wir auch dazu sagen, eine Berufung, wie sie Jesus hatte, war nicht automatisch vorgegeben in dem Sinne, dass es automatisch in dem Leben Jesu funktionieren würde, sondern Jesus selber musste sein Ja dazu geben. Jede Erwählung, jede Berufung braucht ein Ja. Sonst kann man sie verpassen. Und ihr Lieben, Jesus, wie er auf Erden war, wurde sein Ja, das er gegeben hatte schon im Himmel, das er auf Erden kommt, wurde immer wieder auf die Probe gestellt. Der Feind hat alles versucht, Jesus davon abzubringen, dass er sozusagen seiner Berufung untreu wird. Denkt an die Versuchungsgeschichte. Direkt nachdem er getauft wurde, da kam der Satan. Er war in der Wüste, Jesus, und er hat ihn versucht. Womit? Oder in welche Richtung? Er hat alles versucht, Jesus in eine Richtung zu bringen, wo er seinem Vater und seiner Berufung ungehorsam würde. Etwas zu tun, was der Vater ihm nicht gesagt hat. Das ist der Kernpunkt der Versuchung. Wenn der Satan sagt, du kannst doch oder ohne weiteres Stein in Brot verwandeln, dann geht es ja nicht um die Möglichkeit von Stein in Brot zu verwandeln, sondern es geht um die Frage des Gehorsams. Hat Gott ihm gesagt, er soll Stein in Brot verwandeln oder will es der Feind? Das ist gar nichts Böses, Stein in Brot verwandeln, es war sogar was Gutes, wenn man Hunger hat. Aber die Frage stand auf dem Spiel, wird Jesus seinem Vater ungehorsam? Und deswegen hat auch Jesus dann gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes ausgeht. Von dem Wort. Wenn Gott sagt, tu das, dann mach das. Und wenn er ungehorsam wäre, würde er seine Berufung verlieren. In Gethsemane. Wir sehen noch einmal diesen unglaublichen Kampf, den Jesus hier ausgeht. Es war nicht automatisch. Sein Ja war nicht so sozusagen so leichtfertig. Das war nicht ohne seinen Willen. Er musste einwilligen. Herr, wenn es dein Wille ist, so lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber dein Wille soll geschehen, nicht meiner. Er musste ein Ja noch einmal neu sagen zu diesem Geschehen, der Berufung, die auf seinem Leben sozusagen gelegen ist. Und ich glaube, dass es von daher schon allein von dieser Geschichte her, die eingebettet ist in eine Geschichte der Erwählung und der Berufung, ist eine unglaubliche wichtige Botschaft für uns, ihr Lieben. Jeder von uns steht im Grunde genommen unter Erwählung. Auf jedem von uns hat Gott eine Bestimmung, eine Berufung gelegt. Und was mit Erwählung zu tun hat, das hat immer damit zu tun, dass wir erwählt sind zu etwas. Das ist nicht eine Bevorzugung, sondern es meint immer, wir sind erwählt zu etwas, wir sind bestimmt zu etwas. Und es gibt keinen Menschen, über den nicht Gott schon eine Bestimmung sich ausgedacht hat, als er ihn geschaffen hat. Und ihr Lieben, als wir Jesus unser Leben gegeben haben, da sind wir nicht nur gerettet worden, sondern dann sind wir auch eingetreten in eine Berufung. Und nun ist es die Frage, ob wir bereit sind, im Laufe unseres Lebens mit Jesus auch diese Berufung herauszufinden. Und wenn wir sie finden, dass wir dann auch unser Ja sagen, also hineintreten in diese Berufung. Und das ist nicht nur ein Geschehen am Anfang unseres Weges, sondern das ist laufend. Eine Sache, wo Gott etwas entfaltet in unserem Leben an Berufung, an Führung, an Plan. Ihr Lieben, unser Leben steht unter Plan. Und das ist so wichtig, dass wir herauskommen aus Alltagstrott, wo wir so von einem Tag in den anderen stolpern, von einem Jahr ins andere stolpern und irgendwie unser Leben mit Jesus führen. Wenn wir verstehen und ihm uns immer wieder sagen lassen, so wie das Leben Jesu, das ist ein Beispiel für uns, es stand unter Plan. Da ist eine Berufung, da ist eine Bestimmung, da sind Ziele, da sind Führungen, die sozusagen über unserem Leben stehen. Und es ist von größter Bedeutung, dass wir nicht nur immer daran denken, dass es, wie gut es uns geht in Jesus, sondern dass wir vor allem daran denken, Herr, was ist eigentlich meine Berufung, meine Bestimmung? Was ist der Plan, den du mit meinem Leben hast? Und dass wir das immer und immer wieder neu auch überprüfen. Weil da entfaltet sich ja auch etwas. Das ist nicht von heute auf morgen einmal da und dann hat Gott gesprochen und dann passiert nichts mehr, sondern das ist eine Führung. So wie sich in dem Leben Jesu immer etwas weiterentwickelt hat und er geführt wurde von einem Plan Gottes zum nächsten, bis er seinen Plan vollendet hat. Und es ist wichtig, ihr Lieben, dass wir, wenn wir diese Frage stellen, und wenn uns Gott immer wieder antwortet, eben nicht nur einmal, sondern mehrmals, dass wir auch mit anderen darüber reden, dass es ein Augenmerk wird, dass wir dann auch unser Ja dazu haben. Denn wir können unsere Bestimmung verpassen. Wenn wir auch erwählt sind, können wir trotzdem es verpassen. Weil zur Erwählung gehört das Ja. Das sieht man an dem Leben Jesu sehr deutlich. Er musste sein Ja sprechen. Sein persönliches Ja, ich trete da ein. Und ihr Lieben, das ist so wichtig, dass wir einfach nur mal grundsätzlich uns immer wieder neu bewusst machen, jeder Tag unseres Lebens steht unter Erwählung. Deswegen ist es wichtig, dass wir unsere Tage nicht verplempern. Das darf auch jetzt nicht einen schweren Druck auf uns legen, sozusagen, mit einer ständigen Angst, dass wir unsere Berufung verfehlen, aber es muss uns nur bewusst machen. Ihr Lieben, wenn Jesus sagte, ich muss nach Jerusalem gehen, dann heißt das nicht, er stand unter einem Zwang, sondern es heißt nur, ich stehe unter einer Berufung. Und ich habe Ja gesagt zu dieser Berufung. Deswegen gehe ich nach Jerusalem. Es war ein Plan, aber er sagte persönlich Ja dazu. Und das ist es, unser Leben. Ihr Lieben, wir stehen unter einem Plan. Gott möchte etwas mit jedem von uns erfüllen und uns Stück für Stück in diesem Plan weiterführen. Und darum ist diese Frage immer und immer wieder neu wichtig. Herr, offenbare mir, was du mit meinem Leben vorhast. Jetzt, morgen, in der Zukunft. Und dass wir uns verstehen als Menschen, die einen Weg gehen nach einem göttlichen Plan. Nicht nach dem, wie wir uns das selber aussuchen oder wir uns das selber denken, sondern einfach verstehen, Herr, wenn du einen Plan mit meinem Leben hast, dann bitte offenbare es mir und führe mich. Dann werden wir hellhöriger für seine Führungen. Dann werden wir hellhöriger für die Dinge, wo wir merken, jetzt spricht Gott etwas über die Berufung meines Lebens oder er bestätigt es oder es ist irgendwo eine Wegänderung notwendig oder was auch immer. Wir brauchen ein Bewusstsein, dass unser Leben auch unter dieser Führung steht. Das ist das eine. Nun, alles, was hier, ihr Lieben, in dieser Geschichte von dem Einzug nach Jerusalem steht, ist ein Bild für göttlichen Plan. Nichts geschieht zufällig. Und Jesus ist sich dessen bewusst und er tritt in diesen Plan ein. Zum Beispiel das nächste, was hier deutlich wird, nämlich diese Geschichte, wo Jesus nun seine Jünger sendet, um einen Esel zu bringen, auf dem er in Jerusalem nun einreiten möchte. Ihr Lieben, das ist ein göttlicher Plan. Jesus sollte nicht irgendwie in die Stadt hineingehen, sondern er sollte nach göttlichem Plan auf einer Esel füllen, hineinreiten. Ihr Lieben, das ist nicht ein Gag, sondern das ist göttlicher Plan. Und dieser göttliche Plan erfüllt sich jetzt. Und Jesus war sich dessen bewusst. Und er hat gesagt, ja, genau das, was Gott geplant hat, wie ich nun in diese Stadt einziehen werde, das werde ich tun. Deswegen ausführlich berichtet, wie da die Jünger nun diese Eselsfülle, dieses Fohlen sozusagen hier holen. Und ihr Lieben, dass das passieren konnte, da musste ja Gott schon vorgesagt haben. Er wusste, dass hier eine Eselin zur Verfügung stehen musste, irgendwo. Er hatte das arrangiert. Er hat auch dem Besitzer sein Herz geöffnet, dass der ihm das gibt. Weil, okay, das ist ja nicht so verständlich, warum der jetzt das den Esel da holt und so weiter. Und in einer anderen Evangelium heißt das, dass er diesen Eselsfohlen wieder zurückgeben wollte. Alles ist vorbereitet. Bis in die kleinsten Details von Gott her. Ich möchte nur unser Augenmerk richten auf die Führungen, die Gott vorhat, wenn er seinen Plan durchführt. Da arrangiert er Dinge, auch in unserem Leben und auch in unserem Umfeld, dass das geschehen kann, was er mit uns vorhat. Wir sind da nicht auf uns selber angewiesen. Wir werden das merken, wenn wir unter Führung leben, wie sich um uns herum Dinge regeln, Türen öffnen, Türen schließen. Irgendetwas geschieht, was uns auf diesen Weg des Planes Gottes führt. Wenn wir nur sehr offene Ohren dafür haben und immer wieder neu danach fragen, dass das auch wirklich in dieser Weise geschieht. Und wenn wir jetzt lesen, dieses Wort in Sacharja, dieses Wort über den Esel steht hier in Sacharja, und da heißt es in Sacharja 9, Vers 9. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Das ist eine sehr interessante Stelle. In dem Matthäusevangelium beim Einzug hier wird das zitiert. Der Matthäus hat es immer und immer wieder in seinem Evangelium eingebracht, in sein Evangelium, dass er deutlich machte, und das geschah, damit erfüllt wird, was durch den Mund der Propheten gesagt wird. Er war derjenige, der am stärksten von den Evangelisten diese göttliche Planung der Heilsgeschichte vor Augen hatte. Der deutlich machte, alles, was da geschieht, ist nicht Zufall. Es ist voraus angekündigt, um deutlich zu machen, hier ist ein Gott, der spricht und der das, was er gesagt hat, auch erfüllt. Ihr Lieben, Gott ist interessiert daran, uns auch, ich sag's aber jetzt menschlich, zu beweisen, dass er Gott ist. Um seine Hilfe zu geben, dass er der wirklich einzig lebendige Gott ist. Wie ich das erste Mal das so richtig erfasst habe in Jesaja, glaube 43 steht das, wo durch den Mund des Propheten sozusagen ein Weltgericht geschildert wird. Und wo dann sozusagen die ganzen Nationen hervorgerufen werden und sie sollen nun ihre Zeugen stellen, um zu beweisen, dass ihr Gott der Richtige ist. Und er tut es in der Weise, dass er sagt, nun sagt einmal, was haben denn ihr Nationen schon im Vorhinein gehört, was dann später geschehen ist? Nichts konnten sie antworten. Ihre Götter waren stumm. Und dann ruft er Israel hervor und sagt, ihr seid meine Zeugen. Zu euch habe ich geredet und ich habe es auch erfüllt. Ihr könnt an der Erfüllung dessen, was ich gesagt habe, erkennen, wer ich bin. Und ihr Lieben, das ist es. Wenn unser Leben unter Führung steht und wir das auch erfassen und wir das auch erkennen, können wir ein ganz anderes Zeugnis auch sein für Leute. Wir können auch anderen Menschen, die Gott nicht kennen, den lebendigen Gott nicht kennen, können sagen, schau mal, da ist etwas passiert, was in meinem Leben eine Führung war. Was sozusagen Gott mir gesagt hat und es ist geschehen. Und so weiter und so fort. Ihr Lieben, das hat große Bedeutung, auch für unsere Evangelisation, wenn wir nicht nur einfach so mit Jesus durch den Tag gehen, sondern auch unter Führung, unter einer Berufung, unter einer Bestimmung, unter einem göttlichen Plan. Und es ist so wichtig, dass wir diesen göttlichen Plan auch versuchen herauszufinden. Aber ihr Lieben, diese Stelle aus dem Sacharja 9 benennt zwei Dinge. Und im Matthäusevangelium wird nur der zweite Teil genannt, aber nicht der erste. Aber der erste ist wichtig, dass wir ihn auch lesen. Da heißt es sozusagen, da werden zwei Botschaften mitgeteilt, die scheinbar einander widersprechen. Auf der einen Seite, siehe, also juble Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er. Hier wird also diese Prophezeiung aufgenommen, die ja auf den Messias schon von der Zeit des Königs Davids andeutlich wurde. Er wird kommen als der siegreiche Herr. Und so wird er in Jerusalem einziehen. Und plötzlich, unmittelbar im nächsten Satz, heißt es demütig und auf einem Esel reitend. Und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Gegensatz seht. Das passt nicht zusammen. Ein König kommt nicht auf einem Esel. Ihr Lieben, als Jesus in Jerusalem eingezogen ist, da haben die Menschen, die die Bibel kannten, sofort erkannt, dieses Zeichen des Esels, dass er, wie es vorausgesagt wurde, auf einem Esel kommen wird, aber sie waren sehr irritiert zugleich. Und deswegen haben sie ja dann auch später geschrien, kreuzige ihn. Weil er kam nicht als König, er hatte keine Krone auf dem Kopf. Er hatte kein Zepter in der Hand. Er hatte keine königliche Robe an, als er da eingezogen ist. Er hatte nicht eine Gefolgschaft von Dienern und Soldaten vor ihm und hinter ihm. Er kam in einer unglaublichen, das deutsche Wort dafür, das am besten das Ausdruck ist, Niedrigkeit. Und genau das ist das, was die Botschaft nun auch dieses Einzugs in Jerusalem von Jesus ist. Wir müssen das unter diesem Gesichtspunkt sehen. Was die Botschaft ist, ich versuche es in einem Satz zu sagen, Jesus nach göttlichem Plan kommt zwar als König, aber zuerst in Niedrigkeit und dann in Herrlichkeit, wenn er ein zweites Mal kommen wird. Und um das zu betonen, um das sozusagen bildhaft auch darzustellen, ist Jesus auf diesem Esel eingeritten als eine Erfüllung dieser Verheißung, aber ohne königliches Gewand. Um deutlich zu machen, ja, ich bin der König und ihr tut recht daran, wenn ihr mich als den Messias willkommen heißt. Aber ich komme nicht als ein weltlicher König. Ich komme nicht, um die Weltregierung in diesem äußeren Sinne anzutreten, sondern ich komme in Niedrigkeit. Und ihr Lieben, das ist sozusagen ein Plan. Und ich sehe diesen Plan sozusagen nicht nur über dem Leben Jesu, sondern ich sehe denselben Plan, den Gott auch auf unser Leben legt. Durch die Niedrigkeit zur Herrlichkeit. Das ist eine Berufung auch über unserem Leben. Und da gibt es keinen Weg vorbei. Jesus musste zuerst ans Kreuz und dann in die Herrlichkeit. Der Weg zur Herrlichkeit, der Weg zu der ausgebreiteten, sichtbaren Königsherrschaft ging durch das Kreuz hindurch. Und das war Plan. Das war eine Berufung, das war eine Bestimmung, die Gott sozusagen auf diesen Jesus gelegt hat. Und damit wird letztlich auch eine Berufung sichtbar für uns. Er ist durch eine tiefe Niedrigkeit gegangen. Und durch diese Niedrigkeit hindurch wurde er erhöht. Und so hat es ja auch der Apostel Paulus beschrieben, mit deutlichen Worten. Ihr kennt alle dieses herrliche Lied in Philipper 2, wo er sagt, er, der Gott gleich war, er hielt nicht fest, wie an einem Raubgut Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst. Er nahm Knechtsgestalt an. Er wurde ein Mensch, er ging einen Weg der Demütigung, ward gehorsam, ja gehorsam, bis zum Tode am Kreuz. Er hat diese Berufung gelebt. Und dann sagt Paulus, darum, weil er diesen Weg der Niedrigkeit gegangen ist, darum hat ihn auch Gott erhöht. Darum hat ihn Gott erhöht und mir einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass unter seinem Namen alle Knie sich beugen müssen, derer, die im Himmel, auf Erden und unter der Erde sind. Ihr Lieben, genau dasselbe Berufung liegt in einem übertragenen Sinn auf uns. Paulus sagt sehr deutlich, ich bin mit Jesus gekreuzigt. Mein Weg. Ich bin mit Jesus auferstanden. Mein Weg. Ich bin mit Jesus erhöht an die himmlischen Orte, um mit Jesus zu regieren. Mein Weg. Aber er beginnt nicht an den himmlischen Orten, wo wir den Sieg Jesu in unserem Leben durchbrechen sehen und dass durch uns auch Sieg in diese Welt hineinkommt. Er beginnt am Kreuz. Seht ihr, so wie durch Jesus hindurch. Und diese Geschichte hier zeigt uns diese Planung Gottes. Sein Weg geht eindeutig durch die Niedrigkeit. Der Esel, ihr Lieben, ist mehr als ein Esel hier. Er ist ein Zeichen für diesen niedrigen Weg. Jesus deutet damit an, später hat man es erst verstanden, dass er damit auch zeigen wollte und Gott schon in diesem prophetischen Wort Zacharia 9, dass der Weg zur Königsherrschaft, siehe, dein König kommt zu dir, zuerst der Weg ans Kreuz ist. Und darum sagt Jesus auch zu seinen Jüngern, wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen, der kann nicht mein Jünger sein. Erben, dass unser alter Mensch gekreuzigt wird, dass unser eigenes Ich und unser ichhaftes Leben durchkreuzt wird, das ist Plan. So stellt sich Gott es vor mit unserem Leben. Und dazu braucht es wieder unser Ja. Es ist geschehen am Kreuz. Wir sind erwählt in Jesus. Diese Berufung zu der Herrlichkeit, die in Jesus sich widerspiegelt, anzutreten. Aber es geht immer durch das Kreuz. Und wir müssen nicht nur einmal am Anfang unseres Weges mit Jesus bereit sein, diesen Kreuzesweg zu gehen, wo wir sozusagen unser altes Leben ablegen und unsere Schuld bekennen, unsere Vergangenheit Gott bringen und dann sagen, Herr, komm in unser Leben und sei du der Herr, sondern das geht unser ganzes Leben so. Ihr Lieben, wir müssen in dieser Haltung des Kreuzesweges bleiben, wo wir bereit sind, unser Kreuz auf uns zu nehmen, unser Leben durchkreuzen zu lassen. Das, was ich für richtig halte, das, was ich für notwendig halte, das, was meine Werte sind, das, was meine menschlichen Pläne sind, durchkreuzt, das heißt kreuzt, zugunsten des neuen Lebens, das Jesus für uns bestimmt. Das ist meine Berufung, dass mein Leben durchkreuzt wird, damit sein Leben in mir groß wird und ich ihn widerspiegele. Und wenn das geschieht, ihr Lieben, dann werden wir in Kraft Christen sein, dann werden wir in Vollmacht Christen sein, dann werden wir das, was Gott im Himmel vorbereitet hat für uns, hier auf dieser Erde empfangen, an Gaben, an Einsichten, an Offenbarungen und so weiter, wo wir in Vollmacht und in Kraft leben können, so wie wenn wir von himmlischen Orten aus unser Leben führen würden, vom Himmel her. Aber wenn das nicht begleitet ist durch den Kreuzesweg, wird es nicht geschehen. Und dieser Einzug in Jerusalem und dieser Esel soll uns ein ständiges Bild dafür sein. Unser Weg ist immer ein Weg der Niedrigkeit. Und damit, wo er immer ein Weg der Niedrigkeit ist, ist er auch zugleich ein Weg der Herrlichkeit. Und das gehört zusammen. So wie in diesem Wort aus Sacharja, König und Niedrigkeit. Das ist nicht ein Gegensatz, das gehört zusammen. Und so war es auch im Leben von Jesus. Und darum, ihr Lieben, ist es so wichtig, dass wir diesen Weg der Niedrigkeit wählen. Er ist eine Bestimmung auf unserem Leben. Jeder von uns ist dazu bestimmt, diesen Weg zu gehen, sein eigenes Leben durchkreuzen zu lassen und immer wieder neu dem Heiligen Geist Raum zu geben, dass er uns zeigen kann, wo eigentlich von unserem eigenen Ich wieder etwas durchbricht, was gar nicht seinem Willen entspricht, was seinem Willen sogar widerspricht. Und dass wir dann wieder neu zurückfinden zum Kreuz und sagen, Herr, ich lass diese Sache kreuzigen, denn sie ist ja schon an dir gebrochen. Aber ich gebe sie dir. Ich will, dass dein Leben und deine Pläne in mir Wirklichkeit werden. Ihr seht, es geht immer um die Pläne Gottes. Es geht immer darum, dass Gott zum Ziel kommt. Und er macht das nicht irgendwie so nur spontan, dass er sich halt ausdenkt, was jetzt richtig ist. Es ist alles ein Plan. Da ist alles sozusagen von ihm her vorgegeben. Aber er braucht unser Ja dazu. Und Jesus ist ein Beispiel dafür. Dass wir diesen Weg, den Kreuzesweg gehen und dass wir diesen Weg einer Berufung gehen. Und dass uns das immer und immer wieder neu auch in unserem Leben bewusst wird. Nun noch etwas in dieser Geschichte, ihr Lieben, ist sozusagen hier auch vorgegeben, entspricht einem Plan. Sogar die Tatsache, jetzt wieder in Matthäus 21. Sogar die Tatsache, dass hier die Volksmenge sozusagen ihm zujubelt und mit welchen Worten sie ihnen zujubeln. Das ist ja wieder eine Erfüllung einer Prophetie, die in einem Psalm, im Psalm 118 vorgegeben ist, wo Gott schon sozusagen durch den Mund des Schreibers des 180. Psalms deutlich macht, mit welchen Rufen bis in den Wortlaut hinein der kommende König willkommen geheißen wird. Und genau diese Worte rufen sie. Gesegnet sei der kommt im Namen des Herrn. Und so weiter, wie es hier in diesem Text auch steht. Und Hosanna dem Sohne Davids und so. Ihr Lieben, Jesus hat dem nicht gewehrt. Es war der Willkommenruf des Messias. Auch wenn man dann nicht so genau wusste, was er jetzt tun würde, ja. Irgendwas hat nicht gestimmt bei diesem Einzug, was diese Königssache betrifft, meine ich jetzt. Und trotzdem waren sie überzeugt davon. Er hat große Taten getan. Er hat vorher den Lazarus auferweckt. Im Johannesevangelium wird der Einzug in Jerusalem so geschildert, dass sie ihm zugejubelt haben, unter dem Eindruck dessen, dass er dieses riesige Wunder getan hat. Deswegen war die Erwartung, er ist der Messias, auch so hoch. Und dieser Ruf, ihr Lieben, der ist wirklich genau wiederum sozusagen ein Zeichen eines Planes. Gott gibt schon im Vorhinein Information, und das ist natürlich mehr als Information darüber, wie der König aller Könige willkommen geheißen wird. Und darum, ihr Lieben, als Jesus dann am Ölberg war und als er über die Stadt geweint hat, da hat er dieses Wort noch einmal aufgegriffen. Und er hat dann noch einmal zu den Jüngern gesagt, ich werde nicht kommen, bis zu dem, also zurückkommen, ein zweites Mal, bis ihr nicht rufen werdet, Hosanna dem Sohn Davids, gepriesen sei der kommt. Jesus hat noch einmal sozusagen von diesem Einzug in Jerusalem später dann weggezeigt auf dieses zweite Kommen. Dann wird wieder dieser Ruf erschallen. Und bevor dieser Ruf nicht erschallt, wird er nicht wiederkommen. Und das meint, bis nicht auch in Israel jene Menge an Gläubigen da ist, die ihn mit ganzem Herzen ruft. Und ihr Lieben, in Israel gibt es einen lauten Ruf jetzt schon. Es gibt viele, viele Menschen, die an Jesus gläubig geworden sind und die jetzt schon rufen, Hosanna dem Sohn Davids, gepriesen sei, da kommt im Namen des Herrn, diesen Ruf will Jesus hören. Und das wird ein Startschuss sein für seine Wiederkunft, aber es sind noch zu wenige. Aber es beginnt schon, wir sind schon in dieser Situation. Ihr Lieben, alles geschieht nach Plan. Das ist mein Thema. Gott hat einen Plan, der für jeden von uns eine Bedeutung hat. Hier ist es im Großen gezeichnet, aber das lässt sich sozusagen ganz sicher auch auf unser Leben bringen. Lest, wie der Apostel Paulus in Römer 8 davon spricht, wie wir vorherbestimmt sind und wo Gott alles sozusagen auch im Vorhinein vorbereitet, denn wir sind bestimmt. Und zuletzt sind wir bestimmt dazu, dass wir dem Sohne Gottes gleich werden. Gleichförmig dem Sohne Gottes. Wir sind berufen und erwählt zur Gemeinschaft mit dem Sohn. Wir sind berufen, ein Lobpreis der Herrlichkeit Gottes zu werden. Schaut einmal diese Worte an in der Bibel, im Neuen Testament vor allem, wo es die unter berufen oder bestimmt diesen Worten sehen. Dann seht ihr, da gibt es eine Bestimmung. Und das ist so herrlich, dass wir das auch aufnehmen. Gut, ein letzter kurzer Gedanke. Kannst du noch den 11. oder 10. 11. 10. Vers, glaube ich, ist das, aufschlagen? Genau. Na, noch nicht. Ja. Ihr Lieben, wie ich diesen Satz gelesen habe in der Vorbereitung, da ist mir in besonderer Weise das Herz aufgegangen. Ich weiß nicht wieso. Als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung. Das hat mich gepackt. Und ich habe mir gedacht, als Jesus in Wiener Neustadt einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung. Wenn Jesus in Neunkirchen einzieht, kommt die ganze Stadt in Bewegung. Wenn Jesus in Baden einzieht, kommt die ganze Stadt in Bewegung. Ihr Lieben, das ist eine prophetische Botschaft. Das ist mehr als nur ein Bericht, wie es damals war. Auch das ist nicht zufällig berichtet. Ich glaube, das ist ein Bild, ein prophetisches Bild, das mit unserer Berufung zu tun hat. Ihr Lieben, wenn wir Christen sind, dann lebt Jesus in uns. Dann sind wir die Träger seiner Herrlichkeit. Und wenn wir in einen Ort einziehen, heißt, wenn wir in einem Ort leben, dann kommt Jesus mit uns und durch uns in diese Stadt. Und das bedeutet, wir brauchen eine Vision. Wir haben es ja, aber ich sage nur, das ist ganz wichtig. Neben einer persönlichen Vision für unser eigenes Leben, was Gott von uns will, will uns Gott auch immer wieder eine Vision, eine Bestimmung, eine Berufung vor Augen halten für unsere Städte, für unsere Dörfer, für die Gebiete, in denen wir leben. Denn das, was hier steht, das soll eine Ankündigung sein für das, was immer passiert, wenn Jesus irgendwo einzieht. Und schaut euch das irdische Leben von Jesus an. Wenn er in einen Ort kam, da kam tatsächlich dieser Ort in Bewegung. Da liefen sie herbei, da brachten sie von allen Seiten die Kranken. Da stürmten sie die Häuser, dass man sogar das Dach abdecken musste, um überhaupt zu ihm durchzudringen. Da war eine Bewegung in diesem Ort, natürlich auch eine Bewegung der Ablehnung manchmal, aber auf der anderen Seite eine unglaubliche Attraktivität. Denn er, dieser Jesus, verkündete das Reich Gottes anders als ihre eigenen Prediger und Priester. Nämlich mit Vollmacht. Das berührte Menschen, das veränderte Menschen. Und dadurch, dass es Menschen veränderte, brachte es Bewegung in diese Stadt. Wenn er kam, dann wurden Kranke geheilt. Wenn er kam, dann wurden Dämonen ausgetrieben und Menschen von dämonischen Mächten befreit. Und so weiter und so fort. Da war was los. Und das ist ein prophetisches Bild auch für, in diesem Zusammenhang, wo alles hier prophetisch eine Bedeutung hat. Glaube ich auch, dass auch dieser Satz eine prophetische Bedeutung haben darf für uns, dass wir auch im Zusammenhang mit unserer persönlichen Berufung das nie vergessen. Wir haben eine Berufung auch für unsere Städte und für unsere Dörfer und unsere Landstriche, wo immer wir leben. Wenn Jesus in Wiener Neustadt einzieht, durch uns, mit uns, das ist nicht ein Akt von einer Stunde, ja? Das ist ein Bild jetzt, ein Prozess. Dann wird die ganze Stadt in Bewegung geraten. Dafür dürfen wir leben, dafür dürfen wir beten, dafür dürfen wir uns hingeben. Ihr Lieben, nehmt das auch mit. Ich möchte das auch für mich wieder ganz neu mitnehmen. Wir haben eine Berufung, auch für unsere Orte. Und wenn Jesus in mir lebt und ich lebe in dieser Stadt, dann will er durch mich etwas bewegen in dieser Stadt. Er will etwas bewegen. Und so kann man das jetzt auf alle unsere anderen Orte auch beziehen. Also, das ist sozusagen mein Thema unter diesem Stichwort des Einzugs Jesu in Jerusalem. Über unserem Leben ist ein Plan. Und dieser Plan, der gilt es herauszufinden, ein Ja zu sagen und in dieser Führung zu wandeln und zu gehen, immer auf dem Weg des Kreuzes, immer auf dem Weg der Niedrigkeit. Dort ist die Kraft für die Vollmacht. Jesus ist zuerst gekreuzigt worden, dann heißt es, darum hat ihn Gott erhöht. Und das ist auch unser Weg. Amen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du einen Weg für unser Leben vorbereitet hast. Und dass wir wissen dürfen, dass dieser Weg ein Weg ist, den du schon, bevor wir überhaupt auf die Welt kamen, in deinen Gedanken war. Eine Bestimmung, eine Berufung, Herr, das ehrt uns auch. Du hast keinen Menschen vergessen. Du hast keinen hier, der hier sitzt, vergessen. Du hast über jedem einen Gedanken und für jedem nicht nur gute Gedanken, sondern auch Pläne, Bestimmungen, Berufungen, Führungen. Und Herr, mach uns zu Menschen, die hungrig werden, nicht nur nach dir, sondern auch danach, was du vorhast mit unserem Leben. Dass wir nicht einfach nur so dahin plätschern in unserem Leben, sondern dass wir mehr und mehr verstehen, mein Leben steht unter Führung, mein Leben steht unter einem Plan, mein Leben steht unter einer Berufung und Bestimmung. Herr, und lass uns das auch in unserem Alltag viel mehr bewusst werden und erkennen dürfen, was ist denn das, wozu du uns berufen hast. Immer wieder neu, Herr. Und gib uns ein Ja zu den Wegen, die du uns zeigst. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, dass wir diesen Kreuzesweg nicht scheuen. Denn dort liegt die größte Kraft. Du bist für uns gestorben und wir sind mit dir gestorben. Herr, wir wollen das im Glauben annehmen und unser Leben, unser eigenes Ich, unsere eigenen Wünsche, die aus dem Fleische kommen, die wollen wir kreuzigen lassen, damit dein Leben durchbrechen kann und damit wir deine Pläne, die du mit uns hast und durch uns hast, erfüllen können. Herr, das ist erfülltes Leben, wenn wir dein Leben ausleben, wenn wir deine Pläne erfüllen, nicht unsere. Hilf uns dazu, dass das zu einer Frage wird, dass wir unser Augenmerk darauf richten. Und danke, Herr, dass du zu uns sprichst. Amen.